Herzlich willkommen in der Immobilienwirtschaft, der virtuellen Branchenkneipe, mit unserem Stammgast Ron Hess.
Oh, wo ist denn hier der Lichtschalter? Warte. Ah, jetzt.
Hallo?
Hallo? Hallo? Hey. Andreas? Was machst du denn hier?
Ich dachte, ist das hier jetzt nicht Immobilienwirtschaft?
Ja, aber Pete ist seit 2 Tagen im Urlaub. Wie bist du hier reingekommen?
Ja, du, ich hatte jetzt keine Ahnung. Ich komme ja auch, ne? 11 Wochen war ich nicht da.
Du kommst einfach überall rein, wenn du das willst. Ja.
Du hast gesagt, hier.
Ja, es ist wahr, es ist wohl wahr. Also es ist ja verrückt, weil ich bin eigentlich nur hier, um Blumen zu gießen. Ich habe unseren Termin wirklich fast vergessen. Ja? Aber das ist ja, das passt ja wie die Faust aufs Auge. Piet ist nämlich gerade in Peru oder Chile oder sowas. Und du warst auch elf Wochen nicht da.
Ja,
wo
ja,
warst du?
Chile.
Auch Chile. Ist das gerade so ein Ding? Elf Wochen.
Die einzigen Länder, die in der Länderhierarchie hochgerutscht sind, sind Polen und Chile. Deswegen muss man gerade in Chile sein. Und schade, dass ich Piet nicht getroffen habe.
Das klingt wie ein Witz. Wieso denn Polen und Chile?
Ich weiß nicht. Das war hier der Daron Acemoglu, der auch den Wirtschaftsnobelpreis gewonnen hat. Der guckt sich halt an, wie funktioniert denn eigentlich Wirtschaft, soziale Gerechtigkeit und welche Staaten brauchen wir dafür. Ne? Und da kam halt Chile auch mal vor, fand ich spannend. Okay. Und weißt du, warum? Also die haben natürlich Bodenschätze, aber ein ganz wichtiger Faktor, die haben die Lachse für ganz USA.
In Chile? Ja. Ist das eine Zucht oder ist das natürlich
dort? Nee, es ist auch eine Zucht. Genau, wie bei uns in Norwegen, die werden reich mit ihren ganzen Seafood-Geschichten.
Chile ist dieses super lange Küstenland, gell?
Richtig,
ja, auf genau. Der Karte, okay. Und das hast du bereist jetzt 11 Wochen?
Ja, genau, 11 Wochen. Ich bin ja Rentner, halber Rentner, junger Rentner. Hab verschiedene Dinge, die noch geregelt werden müssen. Ja. Aber einfach mal 11 Wochen, 80 Tage. Ich muss sagen, Bolivien, Chile und Argentinien, Buenos Aires, super. Mhm. Aber Chile, deswegen Immobilienwirtschaft, Pisco Sour.
Ich frage mich, was hast du da für Gläser vor dir stehen? Ja, erstmal muss ich, glaube ich, mit Piet reden, dass wir unseren Schrank mal zuschließen sollten, auch wenn die Vordertür zu ist. Gut, aber du hast dich anscheinend schon selbst bedient. Und was ist denn das?
Es spricht für Piet, dass er tatsächlich ein Pisco war. Also der ist nicht so leicht hier in Deutschland zu erstehen.
Ne? Was ist ein Pisco?
Pisco ist ein Weinbrand. Mhm. Ne? Also Dilettanten machen Pisco sauer, wenn es dann kein Pisco gibt, auch mit Grappa. Aber es geht gar nicht.
Nee.
Ne? Aber hier haben wir tatsächlich schön einen Pisco gehabt, peruanischen Bitter, genauso wie das in Chile getrunken wird. Und zwar Tag ein, Tag aus. Super.
Ist es der südamerikanische Aperol Spritz quasi?
Viel besser.
Viel besser.
Viel lässiger.
Darf ich mir einen von denen nehmen?
Na klar, genau.
Ach, super, komm, das sieht ja cool aus. Richtig mit Schaum, ist mit Eiweiß, ja?
Mit Eiweiß und ne, schön kühl und erfrischend. Oh. Man schmeckt den Alkohol nicht. Du weißt, jeder Drink ist nur so gut, wie man den Alkohol rausschmeckt. Ist das einfach klasse. Wir waren in der Nähe von Santiago. Da gibt es eine Wucht, Safaya. Das musst du dir vorstellen wie so eine hawaiianische Wucht. Ne? Mhm. Also es kommen dann auch mal Wale vorbei und so und wirklich Palmen, tosende Wogen. Und da ist so der Jet Set von Chile. Ne? Santiago, die Hauptstadt und wirtschaftlich erfolgreich. Mhm. Es war wie Sylt. Ne? Und wie finden wir Sylt? Jetzt nicht so doll. Ne? Aber die waren richtig cool. Und da gab es alle 2 Stunden dann Pisco Sour.
Also da war die High Society, die chilenische High Society, okay.
Und sehr nett, viele Kinder.
Aber auf dem Boden geblieben.
Genau, anders als bei uns. Wirklich, okay. wirklich nett. Ja. Ja. Als Tourist, muss man auch wieder sagen.
Wohl wahr. So, und dann seid ihr rumgereist.
Rumgereist, ja, genau. Einmal von Norden nach Süden, Patagonien, alles einmal durch. Tolle valdivische Regenwälder, wie diesen ganzen Farnen und so. Chile kennt ja kaum einer, ne?
Also, tatsächlich steht Südamerika bei mir wirklich auch nicht als Reiseziel ganz oben.
Ist aber ganz wichtig in unserer globalen Struktur. Ne? Wir haben auf der einen Seite schon China, wissen wir, finden wir nicht so toll. USA finden wir jetzt demnächst auch nicht so toll. Es gab ja gerade den Verbund aus den Mercosur-Staaten, also Südamerika und Europa, eine Freihandelszone zu bauen. Ne? Man muss mal schon genau hingucken und sagen, Südamerika ist weltweit Europa am nächsten. Ne? Und das fand ich schon, und das habe ich auch gespürt. Also gerade Buenos Aires ist eine Stadt, so wie eine Mischung aus London, Rom und Valencia, muss man sich das vorstellen. 16 Millionen Einwohner. Die sind einfach da, die sind einfach auf Europa total fixiert und wir kennen die nicht. Ne?
Ich lerne sie auch gerade kennen, unsere Shareholder sind ja nun mal, sind ja Spanier und wir haben natürlich da auch ganz, ganz viele aus der Gruppe, sind auch in Südamerika beheimatet und dadurch habe ich jetzt immer öfters mal mit denen zu tun, lernen jetzt mal so die Menschen kennen, mit denen ich ja vorher nie Berührungspunkte hatte. Und da muss ich schon sagen, das würde mich wieder zum Nachdenken anregen, mir dann dort die Örtlichkeiten dann doch mal anzuschauen.
Und ich gucke mir die Next Gen an und sage, die machen ja immer hier Work-Life und Remote-Working und so weiter. Das machen die immer aus Bali und aus irgendwie Ibiza oder so weiter. Und sage, Kinders, wie doof seid ihr denn? Also guckt ihr euch mal wirklich da an, wo es rockt, also wo Lithium ist, wo die Bodenschätze sind, wo Trump mit Sicherheit nach Grönland und Panama-Kanal auch nochmal das ein oder andere südamerikanische Land sich unter den Nagel reißen wird. Guck doch mal, wie die Dinge laufen. Und da fand ich, gut, jetzt, sorry, ich war jetzt halt in Südamerika und kann sich natürlich auch, ich finde Australien immer noch auch cool, also in seiner, da im pazifischen, ostasiatischen Raum eben auch einfach zu stehen, nee, wir machen es einfach anders.
Warst du mit 18 so einer, der gesagt hat, oh hier, nach der Schule, Surfbrett unter das Arm und erstmal ein Jahr Australien und das hat mein Leben verändert? Bist du so einer?
Nee, überhaupt nicht. Also war ich ein schlechter Schüler, bin einmal hängen geblieben, hatte ein Abi von 3,6, glaube ich, oder 3,7.
Ehrlich jetzt?
Ja, ganz furchtbar.
Ich habe einen 3,2er und ich schäme mich.
Ja, ja. Ja. Na, du bist gut. Du bist gut, Ron.
Ich weiß es gar nicht. Ist das noch gut?
Nee, das ist. Na, 3,2 ist ja, toll. Ist, also, ich war wirklich ein ultra schlechter Schüler. Meine Mutter hat mich immer durch alle Lehrergremien da durchgewuchst und so weiter. Mhm. Dann kam tatsächlich auch 2 Monate allerdings USA, weil das für Neuseeland nicht reichte. Und ich habe Interrail gemacht. Ne? Und Interrail war für mich, einmal durch Europa war super, aber ich hatte halt immer nur pro Tag Geld für Baguette, ein bisschen Rotwein und Griechenland Papadopoulos-Kekse. Und ich habe gesagt, es ist ja alles ganz schön, aber ich mache das alles nochmal, wenn du Geld hast. Ne?
Ja.
Und das war jetzt Südamerika. Ich konnte mir 2 Cappuccinos leisten. Ich konnte so viel Pisco Sour trinken, wie ich wollte. Ja, und es war herrlich. Das hast du
krachen lassen.
Es war Interrail Deluxe.
Das ist das Schöne, dass du dann auch nicht sagst, los, ich verschanze mich jetzt 11 Wochen in irgendeinem Luxusressort oder sowas, sondern auch was vom Land siehst mit Geld. Es klingt jetzt, das macht viel mehr Spaß. Ja. Du siehst auch.
Also man neigt dazu, als alter Onkel weißhaarig Legenden zu schmieden. Aber das war wirklich, meine Mutter hat immer gesagt, sei kein Regenwurm. Ne? Also ich musste Judo machen, ich musste fechten, ich musste reiten, ich musste Off-Instrumente spielen, ich musste all diesen Kram machen, Klavierunterricht nehmen, damit ich vorwärts gepumpt wurde. Und dann ging das so ab, also Uni ging dann, Geographiestudium, da ging es dann los. Da war ich auch relativ schnell hier bei meiner Wulwin Gesa, also habe Praktikum auch bei Hartmut Wulwin gemacht. Aber ich war wirklich, ich tendierte immer zu Regenwurm, ne? Also schlechter Schüler. Es brauchte dann wirklich lange, bis dann über Wulwin Gesa vom Praktikanten zum Vorstand und dann irgendwann jetzt in den letzten Jahren Immobilienweiser, dem die Leute an den Lippen hingen. Also ich sag immer noch, Eieiei, wenn mir die Leute auf die Schliche kommen, dann wird es ein bisschen, rough, aber es hat ja funktioniert.
Es hat funktioniert. Du bist aus dem Gröbsten raus in der Richtung. Wobei ich finde, es wird jetzt irgendwie weniger ruhig um dich als vorher.
Das liegt aber daran, dass du Podcaster bist und auch LinkedIn verfolgst.
Das stimmt.
Das ist reiner Bluff. Ne? Also ich war ja wirklich jetzt 11 Wochen, also wirklich nicht offline, aber in einer anderen Welt. Das darf man nicht zu lange machen. Und ich überlege auch noch hin und her, wo mische ich mich noch ein, wie relevant will ich sein. Ich hatte gerade ein Frühstück mit einem guten Berufsfreund. Das sagen auch mir viele. Andreas, sag noch mal das Wort. Berufsfreund. Ne? Mhm. Ich kenne diese netten Leute alle gar nicht. Auch dich, Ron, über den Beruf. Und ich finde es geil. Ne? Also ja. Das ist schon in Ordnung. Aber man muss auch sagen, wenn du dann nicht mehr in dem Beruf bist, dann geht das auch ganz, bröselt das ab. Ne?
So ist es.
Ja, so ist es. Und es ist noch nicht schlimm.
Ja.
Ne? Also, ja, gut. Berufsfreund.
Da läuft das Ding. Lass uns erstmal anschließen. Ich will jetzt einfach mal eine Pisco Sour mal kosten.
Mit dem schönen peruanischen Bitter, genau. Also genau so, wie er sein soll. Ich bin sehr stolz.
Sieht aus wie eine Bitterlemon, für alle, die es jetzt nicht sehen können, mit Schaum oben drauf, was sicherlich das Eiweiß ist, und ein paar Spritzer Bitter. Also ich bin wirklich gespannt.
Ist doch
wie es ist mega erfrischend. Es ist mega erfrischend. Und ja, es ist gefährlich.
Absolut.
Absolut gefährlich. Sehr, sehr zitronisch. Mhm. Also ist sehr viel Limette wahrscheinlich drin.
Das ist nur Limette.
Am Strand oder bei heißem Wetter kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Definitiv. So, und ich hätte dich gefragt wegen deinem Lebensweg und würde gleich nochmal drauf eingehen, möchtest, weil ich mich da sehr, sehr wiederfinde. Ich persönlich als Ron. Ja? Du hast also doch studiert, ja?
Ja, ja. Also ich wollte aber mal Bühnenbildner werden und Zirkusclown und all so ein Kram. Ne? Mhm. Aber ich habe dann studiert. Ach, sorry. Ich meine, wir dürfen jetzt nicht zu onkelig werden, aber es war wirklich lustig. Mhm. Ich wollte eigentlich immer Architekt werden. Ne? Architekt ist so Rollkragenpullover und ich baue euch die Welt. Ne? Mhm. Ich habe solche Allüren, leider auch als Regenwurm. Mhm. Und dann wollte ich Raumplan, also dann habe ich, es gab früher immer so ein grünes Heft in den 80er Jahren, so ein grünes Buch, was man alles studieren kann. Mhm. Man kommt ja von der Schule und sagt, ich weiß einfach nicht. Ne? Und dann habe ich halt in diesem Buch geblättert, wollte Architekt werden, viel zu schlechtes
Abi. Also du bist, warst du einfach zu faul, das Buch weiterzulesen oder bist du einfach bei A hängen geblieben?
Ja, nein, wie gesagt, ich wollte schon, Architekt fand ich geil.
Okay,
ja,
gut.
Irgendwie Kulissen bauen, ne? Ja. Also würde ich auch immer noch sagen, mache ich auch selbst in den letzten Jahren, ich bin ein Inszenierungskulissenmensch, sagt noch meine Elternfreunde. Ne? So. Also ich will Architekt werden, Abi ist viel zu schlecht, ich hätte das Ganze in Florenz studieren können damals, ging auch nicht, dann kam halt Wehrdienst, noch solche Sachen. Ich habe wollte verweigern, wurde nicht anerkannt, war dann irgendwie bei den Sanitätern und also eierte da so rum. Wollte wirklich Zirkus klauen. Roncalli hatte damals seine Artistenschule aufgemacht. Ich habe einen Sommer lang jonglieren gelernt und auf Händen gehen gelernt und dachte, das kann für die Clown-Karriere nicht schaden, dass man das macht.
Nein.
Aber ich hatte auch immer mein grünes Buch und habe gedacht, naja, Roncalli hat dann gesagt, wir fangen erst im Dezember an, gehst du doch mal im September, als das Sommersemester dann anfing, guckst du mal, wo irgendwas Ähnliches wie Architektur ist. Ah, Dortmund, Raumplanung, ne? Das hört sich so ähnlich an wie Architektur. Dortmund war aber ein bisschen weit weg. In Bochum gab es Geografie. Geografie ist dann wieder so ähnlich wie Raumplanung. Guckst du dir doch mal Geografie an. Ne? Und das war wirklich so. Dann war da halt ein nettes Mädel, ne? Meine damalige, also jetzige Ex-Frau. Da, also kurz, wir kamen dann so zusammen. Und dann studierst du halt Geografie, weil die ganz nett ist. Ne?
Und ihr wart verheiratet auch? Also Frau oder Freundin?
Sie wurde dann Freundin. Wir waren 25 Jahre verheiratet. Viele wissen, jetzt bin ich ja mit einem Mann verheiratet.
Ja.
So ist das Leben, ne?
Ja. Also, aber es ist ja relativ gut, das war ja damals so. Jetzt muss man auch ganz ehrlich sagen.
Ja, ich wollte gerne Familie haben, schön Kinder haben, das Übliche. Und dann sagst du halt, ach, dann machst du mal deine Schule, Seite schiebst du mal zur Seite, das geht schon, ne? und nebenher, das ist ja immer alles gleichzeitig im Leben. Ne? Also Interrail, Geografiestudium und dann im Praktikum bei Hartmut Bullwin. Ne? Auch herrlich. Ne? Also ich hatte drei Praktika, eins irgendwie bei der Stadtplanung in München, dann das andere auch damals schon Kommunikation, also im Presseabend der Stadt München. Also ganz interessant, dass das damals schon kam, diese Kommunikationsgeschichte. Und Hartmut Bullwin. Ja, mache ich, weil das war das einzige Praktikum, was bezahlt wurde. Ne? Ich habe damals 500 D-Mark pro Monat bekommen. Fand ich richtig cool. Ne? Also du machst du das, aber der guckt einen Hartmut Bullwin, mittlerweile sind wir richtig dicke, ne? Ich bin sein Kronprinz. Er hat einen Nachteil, er guckt einem nicht so in die Augen. Das mochte ich nicht. Ne? War schon,
ist ja auch ein Größenunterschied bei euch gewesen.
Ich sage auch immer, ich bin der kleine Bullwin.
Ja, okay. Ich darf ihn ja auch einmal kennenlernen tatsächlich, in live.
Ja,
das ist ja bei euch ein Größe.
Heutzutage sage ich, also dieses Augenmaß, gewisse Bescheidenheit, also keine Großmannssucht, ist in unserer Branche wirklich mehr als Gold wert. Ne? Also ganz gute Schule für mich. Mhm. Dass es halt alles immer ein bisschen low-key läuft, wie man so heutzutage sagt.
Ja, nicht so aufgeplustet.
Also ich wurde bezahlt, wollte dann aber, nachdem ich das Praktikum gemacht habe, hatte ich dann auch gesagt, naja, der macht irgendwie, der nimmt irgendwelche Daten irgendwo her, streicht da irgendwas durch in diesen VDM, RDM hieß das früher, Listen und sagt, nee, das ist nicht der richtige Preis ist so. Ne? Da habe ich aber in der Uni was ganz anderes gelernt. Ne? Also das ist ja fatal, was da passiert. Ne? Das war damals so der Anfang von dem Rives, was dann irgendwann wuchs und Datenbank und so. Das war einfach in dessen Köpfchen, dass er gesagt hat, nee, also das Ganze muss eigentlich anders gesehen werden. Ne? Also schon gute Schule im Nachhinein, aber ich wollte das nicht machen, sondern wollte was Seriöses machen, aber damals wurde man als Geograf nichts, ne? Also bin ich dann hängen geblieben und habe schon gesagt, ja gut, machst du jetzt erstmal, kannst ja immer noch wechseln.
Ja,
und dann wurden es 36 Jahre, ja. Genau.
Vom bis zum Ende.
Praktikant, Vorstand, Generalbevollmächtigter und raus.
Hammer. Ja. Da ist wiederum der Punkt, wo ich mich dann halt auch sehe und genauso eine wilde Nicht-Ahnung von meinem zukünftigen weiteren Lebensweg hatte ich auch nach dem Abi. Ne? Mhm. Keine Ahnung, ich wusste überhaupt nicht. Ich habe damals Latein angefangen, weil ich mal Rechtsanwalt werden wollte. Also habe ich Latein angefangen, habe dann gemerkt, nee, ich glaube, du willst doch kein Rechtsanwalt mehr
werden. Du wolltest Rechtsanwalt werden?
Für 5 Monate vielleicht, maximal. Ja.
Ich wollte auch schon Jura studieren, ja, weil ich wirklich an Gerechtigkeit glaube. Also ja, dann kommt wieder so eine, auch ein Wort von meiner Mutter, nicht nur Regenwurm, also die hat es mit den Tieren, Hasenpfote. Hm. Oh, jetzt hör doch mit deiner Hasenpfote auf. Denn Hasenpfote heißt, ein bisschen zu moralisch zu sein. Ne? Also nicht lebenslustig und die Sache laufen lassen, sondern so ein bisschen tantenhaft zu sein. Ne?
Okay.
Also, und da war, also, aber Gerechtigkeit finde ich ganz wichtig. Und das finde ich auch heute, also wir können mal einen Sprung wieder nach heute machen, also heute dieser Deutschland-Blues. Wie verändern wir denn eigentlich unser Leben? Ne? Also ich hatte gerade hier gesagt, Chile, eines der aufstrebenden Länder in der globalen Struktur. Guckt euch verdammt nochmal die ganze Welt an und guckt nicht diesen Deutschland-Navel-Show. Also es ist schon wichtig, was Ursula von der Leyen und ihre Kommissionsmitglieder so machen. Das ist das Relevante.
Ne? Ja. Ja, ich gucke auch ganz oft und sehr, sehr gerne auch nach anderen Ländern, um mal einfach wieder auf dem Boden zurückgeholt werden.
Naja.
Wie es uns denn tatsächlich eigentlich
geht. Und UK gesagt, ich war ja jetzt auch in, ne? Also Südamerika ist ein Flug, wo du einfach mal 5000 Kilogramm CO2 verballerst. Ist fatal, was man tut. Habe ich auch auf LinkedIn. Herzlicher Gruß an Jürgen Utz, falls er das irgendwann mal hören sollte. Der hat mir richtig Feuer unter dem Hintern gemacht, wobei ich auch noch Atmosphäre mache. Also ich kompensiere dann meinen Flug noch. Habe nur irgendwo geschrieben, naja, wer sagt mir denn eigentlich, dass diese Kompensationssummen die gerechtfertigten Summen sind? Ne? So, dann habe ich wirklich die ganze Reise lang auch über diese Schuld nachgedacht, die man mit sich trägt, wenn man solche Reisen macht.
Gibt es ja auch einen Namen für, gell?
Flugscham.
Ne? Flugscham, genau.
Flugscham, genau. Und habe dann gedacht, wie komme ich da raus? Wie sehe ich die Welt wirklich? Wie ordne ich mich da ein? Und komme natürlich nach Südamerika und sehe einen Punkt, der mindestens so wichtig ist wie Klima, diese soziale Ungleichheit. Ne? Das ist so ein menschliches Grundschicksal, wo wir nicht aufhören können, darüber nachzudenken. Kinder, es ist nicht in Ordnung, so wie es ist. Sag ich als also ultra-privilegierter Boomer, der in einer Zeit aufgewachsen ist, wo es nur um Konsum ging und alles take it wherever you can take it. Aber also politisch sage ich das schon, lasst uns mal überlegen, wie es für unsere Kinder und Kindeskinder auch wirklich weitergeht. Ne? Und da bin ich schon relativ grün, muss ich sagen. Ich bin liberale Immobilienrunde. Ich sage den Liberalen immer, Kinder, ihr müsst wirklich ein bisschen grüner sein. Also ihr könnt nicht immer auf Sylt eure Partys feiern.
Genau, aber bevor wir mal auf das Thema auch mal Jugend in der Immobilienwirtschaft kommen, Andreas, in meinen Schädel will es nicht rein, wie du in die liberale Immobilienrunde passt.
Ja.
Was ist da deine Rolle?
Ja.
Wie passt du da rein?
Naja, ich bin für mehr Eigentum in Deutschland. Ich finde, die SPD hat sich über 80 Jahre Bundesrepublik ganz schön ihre Sklaven und ihre Vasallen rangezogen. Ich finde einen hohen Mietwohnungsanteil gesellschaftlich nicht unbedingt förderlich. Das ist schon schwierig zu sagen, weil die Frage ist auch immer, was ist die Alternative? Und klar, eigentlich soll es ja eine gewisse Mobilität und Flexibilität mit sich bringen. Dann sage ich, die Eigentumsgesellschaften UK, USA, wo immer, sind viel mobiler als Deutschland. Das hat nicht zur Mobilität und zur Flexibilität beigetragen. Ich bin absolut für Gewerkschaften, Genossenschaften.
Ne? Ah, okay. Ja.
Denn wenn du dir nicht deine eigene Wohnung kaufen kannst oder dein eigenes Einfamilienhaus, wie kannst du Teilhabe haben an, es ist auch deins, was du da managst. Ne? Das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt. Der ist bei den Grünen jetzt leider auch noch nicht so richtig angekommen. Es gibt eigentlich keine Partei für Genossenschaften.
Ja.
Aber das will ich den, da sind die Liberalen gut. Die sagen, mehr Eigentum, mehr Selbstverpflichtung und so weiter.
Müssen ja echt die Linken sein, ne? Wenn es um Genossenschaften geht.
Ja, Linke, nein.
Ja, aber gut, die sind ja sehr, sehr ruhig geworden.
Da war ich nie drin.
Da haben wir das Thema, wenn du dich nur ein klein wenig mit Immobilien beschäftigst. Ich habe ja anstatt den Studiengang, den du gemacht hast, habe ich den kaufmännischen Gang gemacht. Immobilienkaufmann auch. Und da lernst du halt ganz, ganz viel. Und bei mir, es war ja einfach, ich habe ja Fleischer gelernt und ich war aber Schweißer auf Arbeit, ja. Also Vermieten und Verwalten von Wohneigentum gelernt und ich bin bei Ongeo und verkaufe eine Software für Immobilienbewertung. Das hat ja nichts miteinander zu tun gehabt. Ich habe es trotzdem irgendwie geschafft.
Aber Authentizität, würde ich sagen. Ne? I love it. Genau, ja. Gut gemacht.
Vielen Dank, vielen Dank. Und das mit unseren 3 Punkt spielt keine Rolle mehr. Abi-Durchschnitten. Ja? Jetzt kriegst du da aber mit zum Beispiel, dass du es besser lassen solltest, dir eine Eigentumswohnung zu holen. Wird dir da so eingetrichtert, in der Lehre, in der Schule, Berufsschule, ja, von gesetzten Leuten, IHK und so weiter und so fort. Jetzt kaufst du dir für, damals war es noch wesentlich günstiger, x 100.000 Euro eine Wohnung, hast dein ganzes sag mal, Geld da ausgegeben, großen Kredit aufgenommen und dann kommen sie halt 2 Wochen später und sagen, wir bauen jetzt noch überall Balkons dran. Und da hast du dich in der Eigentümer überstimmen, hast du da Pech gehabt, kannst gleich nochmal einen Kredit aufnehmen und sowas. Und dann hast du Kacknachbarn und die kriegst dich raus, Mietnomaden. Wir werden dazu erzogen, oder die Jugend jetzt auch im Moment wird, glaube ich, dazu erzogen, dass jedem ein Einfamilienhaus zusteht. Und das ist aber falsches Denken. Das geht ja auch gar nicht, das funktioniert ja nicht. Gerade Eigentumswohnungen, das müsste wieder viel mehr attraktiv gemacht werden, finde ich jetzt persönlich. Ja, weil für mich ist es zum Beispiel gerade nicht attraktiv.
Nee. Ja. Ist ja richtig, die Frage auch, wie sehen eigentlich unsere Eigentümergemeinschaften, wie wird das auch gesetzlich geregelt und so, da muss man ran. Ich finde aber also grundsätzlich die Haltung, wir hatten es gerade beim Frühstück, Erich Kästner, wird das Leben besser, wird das Leben schlechter, seien wir mal ehrlich, das Leben ist lebensgefährlich. Ne? Also dieses Risikobewusstsein, das fehlt ja unheimlich vielen Leuten. Ne? Da gucke ich mir auch, ich bin ja hier Jury beim MAT Award. Ne? Most aspiring talents in der Immobilienwirtschaft. Herrlich. Ne? Ja. Was du da alles an geföhnten Löckchen und gegelten Haaren und die bewerben sich ja alle. Ja. Und in jedem, also warum machst du Immobilienwirtschaft? Ich möchte gerne ein Team führen. Ja, ja hallo, ich wollte auch gerne Weltpräsident werden. Ne? Ich habe dann auch irgendwann in dieser Jury gesagt, sag mal, können wir mal gucken, was die nebendran machen. Was machen die ehrenamtlich? Ja. Können die mal so ein bisschen über sich erzählen, über durchaus auch, was weiß ich, Liebe, Freiheit, Angst.
Fehler.
Wo seid ihr eigentlich lebendig?
Menschen.
Und wo seid ihr die Soldaten einer Immobilienwirtschaft, die Verheißung propagiert und wo du und ich wissen, immer mal schön klopfen, ist das Ganze nicht super hohl. Ne?
Ja, also genau, wirklich, da sprichst du mir auch aus der Seele, weil ich sehe, ich finde, MAT Award, ganz toll, ich hatte Dominik auch schon mal vor der Flinte, der hatte fünfte Folge, weiß ich gar nicht mehr, sechste, irgendwas so. In der Mitte war er mit Gast und der ist ja nun auch einer der großen Köpfe des
MAT Award. Genau, deswegen mache ich das
super. Der ist ja auch so total. Der hat ja auch eine sehr authentische Art.
Genau,
ja.
Genau.
Und aber ja, genau so solche Leute muss es mehr geben, damit sich auch diejenigen, die sind so, sag mal, so wie Dominik und ich, ja, man macht was, aber ich sehe auch, was er nebenbei macht, ja. Und wir haben es ja auch irgendwo, sind wir irgendwo hingekommen, wo wir hin wollten, so. Ohne Leichen, ohne unsere Menschlichkeit zu verlieren. Und solche Menschen sollten auch viel bewusster sich auch mal eben auf solche Themen bewerben. Ja, nicht nur, weil ihr hier ein großes Portfolio verkauft habt oder sowas, sondern vielleicht habt ihr irgendwie was ganz Spezielles für einen sozialen Wohnungsbau geschaffen mit eurem Team oder eurer Gruppe oder als Junior wesentlich zu irgend sowas beigetragen. Auch das ist Aspiring, meiner Meinung nach.
Ja, genau.
Und ich habe aber wegen der liberalen Immobilienrunde, ich habe eine Leserfrage bekommen. Die muss ich jetzt mal. Ich glaube, das ist ein Insider. Leserfrage folgendes. Oder hier, eine Hörerfrage. Hast du denn für diese Bundestagswahl geplant, mal einen Blick in das Wahlprogramm der FDP zu werfen?
Herzliche Grüße an den Hörer.
Das ist NDD aus dem, irgendwo im Osten, aber ich weiß nicht, wie das sein könnte.
Running Gag, also bei unserem Hausmeister-Podcast, letzte Bundestagswahl, habe ich wutentbrannt ins Mikro geschrien, die FDP tut überhaupt nichts fürs Klima. Und das war falsch. Die hatte im Wahlprogramm auch ein Klimakonzept.
Genau. Ja.
Das war insofern ganz lustig. Das war vor meiner Karriere in der Immobilien, in der liberalen Immobilienrunde. Mhm. Es war tatsächlich auch so ein bisschen der, also das, ja, ihr habt mich ertappt. Ich gucke mir das mal ein bisschen genauer an. Ne? Also ich habe das jetzt brav gelesen alles. Mhm. Ich will aber, soll ich mich wirklich outen, Hose runter? Ich bin jetzt gerade den Grünen beigetreten.
Sie hören das hier zuerst.
Ja, genau. Also wir machen ja demnächst Hausmeister auch wieder. Ja. Da kommt das schon auch nochmal. Okay. Aber gerne hier, weil ich möchte wirklich auch allen, die sich überlegen, was sie eigentlich in den nächsten 40, 50 Jahren tun wollen, sagen, Kinder, es kommt nicht darauf an, ob ihr wie Ron und ich vielleicht Jura studieren wollt oder dit oder ihr werdet meandrieren. Also ich sehe gerade hunderte arbeitslose Projektentwickler, das sind alles Freunde von mir, die können nichts dafür, die waren brillant. Der Markt zieht denen einfach den Boden unter den Füßen weg. Also das heißt, ihr werdet das gar nicht in der Hand haben, wie euer Lebenslauf sein wird, wenn ihr nicht richtig wählt. Ne? Ihr müsst an irgendeiner Stelle eben ganz normaler Staatsbürger, Staatsbürgerin sein, in einem nicht nur einem demokratischen Staat, sondern vor allem Rechtsstaat. Das werde ich auch immer nicht müde zu sagen. Mhm. Also wir können so froh sein, dass wir einen funktionierenden Rechtsstaat haben, im Gegensatz zu eben allem, was man so, wenn man durch die Gegend reist, sieht. Ich komme gerade aus Argentinien mit Javier Milei, ne? Auch ein liberaler, angeblich liberaler. Das ist eine Flachpfeife, ne? Sorry.
Ja, da streiten sich ja auch, da streiten sich die Geister. Ne? Das ist der Hammer.
Hat alles sein Für und Wider, so, aber was ich Ihnen sagen will, wir wissen nicht, was in den nächsten 50 Jahren kommt. Deswegen an dieser Stelle gerne, warum sage ich jetzt, bin den Grünen beigetreten. Ich will den Liberalen sagen, wenn ihr nach dieser Katastrophe, die jetzt in der Bundestagswahl auf euch herniederkracht, wenn ihr da wieder rauskommen wollt, dann kommt ihr raus mit einem liberalen, libertären Geist, den wir unzweifelhaft brauchen.
Ja. Ne?
Also dieses pack dein eigenes Glück, mach was, tu es an und du wirst dafür gefördert. Das finde ich toll an den Liberalen. Und an den Grünen finde ich wirklich eben dieses, was alle auch sagen, dieses übertrieben woke. Ich war hier in der Bezirksgruppensitzung, es war genauso. Aber dennoch ist es eher meine Heimat.
Ja.
Jetzt kommt Daron Acemoglu, der besagte Wirtschaftsnobelpreisträger, sagt, wir kommen wirklich nur weiter auf dieser Welt, wenn der technologische Fortschritt ein grüner technologischer Fortschritt ist. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2, ein funktionierender Staat. Wir brauchen eine wirklich belastbar funktionierende Verwaltung, einen funktionierenden Staat. Da sind mir die anderen Wahlprogramme viel zu. Die CDU sagt einfach nur, wir sind anders als die Ampel. Reicht mir überhaupt nicht. Ne? Mhm. Und die SPD, habe ich auch Sympathien für, aber so ein bisschen weiß ich auch nicht, die hätten es ja jetzt machen können. Ne? Und das ist nicht nur Scholz-Bashing, das ist so, also, aber Clara Geiwitz-Bashing, ganz kurz. Ja, und das reicht.
kurz die Stimme weggeblieben. Clara, schneid das für dich raus. Nein, Quatsch. Bin mal gespannt, von wem ich bin ja jetzt Autogrammjäger, da wahrscheinlich mal gespannt, von wem ich dann das nächste kriege. ja, ich habe jetzt vor der Wahl gesessen bei uns, Landtagswahl, und habe davor gesessen.
Ja,
es gab genau sechs Möglichkeiten. Mhm. Und ich habe davor gesessen.
Ja.
Kommt nichts in Frage.
Das ist so traurig. Ich habe einen Freund, also der sagt von mir, ich sei sein bester Freund, deswegen sage ich auch nett, ja, dann bist du auch mein bester Freund. Ne? Das ist so ein richtiger alter Mann geworden. Ne? Ich bin jetzt 63. Mhm. Ich sage, Kinder, wenn ihr Mitte 70 seid, dann gestehe ich euch das ja fast zu, ja. Aber bitteschön, nicht schon jetzt in diesem Alter. Man kann sich nicht genug Sorgen machen, es ist alles ganz furchtbar und die Deutsche Bahn. Ne? Ich roll dann die Augen und sage, Kinder, die arme Deutsche Bahn. Ne? Also es gibt tausende von Baustellen, ne? Und es ist immer die Deutsche Bahn. Es ist
immer die Deutsche Bahn. Ja, weil es den kleinsten Bürger trifft. Ja,
ja, genau. Ja,
ob jetzt hier neuer Wohnbau, genau. Neue Quartiere entstehen, das interessiert doch nicht, wenn du in deinen eigenen vier Wänden sitzt.
Weg zum Appell, warum muss man sich politisch engagieren? Und sorry, Werbung für Kompromiss. Ne? Also dieser besagte Freund sagt ihnen auch, er geht nicht wählen, weil er kann keinen wählen. Ne? Sag ich, du, das ist so, wie wenn du mit einer Frau ins Bett gehst oder mit einem Mann ins Bett gehst und sagst, es könnte schön sein, aber es könnte auch die Gefahr geben, dass es nicht so schön gibt und du lässt es sein. Ne?
Ja.
Do it. Ne? Also geh rein und sieh zu, dass eben das, was dir nicht
passt, schön.
Ja. Irgendwo besser wird. Ne?
Ja, richtig. Da hat mir Opa auch mal gesagt, keiner macht es schön, das musst du alles selber machen. Mhm. Und wenn du dann wenigstens jemanden wählst, wo du zu einem gewissen Punkt mit dem Parteiprogramm und auch dem Zukunftsvision übereinstimmst, da gibst du denen ja schon mal dann die Message mit, naja, einige haben wir ja wohl damit erreicht, da wird es ja wohl der richtige Weg sein. Also so sehe ich es auch, ja. Bei uns im Osten gibt es leider nicht so viel diverse Parteiprogramme. Mhm. Wir haben halt die sechs Stück.
Ja, ja. Genau.
Bei uns ist kein Volt oder irgendwas. Mhm. Ja. Sowas gibt es bei uns.
Ich war lange Zeit Volt-Wähler, aber es ist natürlich eine verschenkte Stimme. Aber letztendlich funktioniert Demokratie, dass du die wählen sollst, die du gut findest. Ne?
Richtig, ja. Richtig. Ja. Bevor ich gleich tut mir leid, das gehört halt auch mit dazu, zu der krassesten Geschichte komme, muss ich aber noch mal ganz kurz fragen, was hält einen Menschen 35 Jahre in einem Unternehmen?
Das ist wahrscheinlich wirklich genetisch. Ich habe drei Geschwister. Wir sind alle vier relativ krank. Also ich hatte ja Krebs mit 30, meine Schwester Brustkrebs, mein Bruder Spastiker und so. Also alle drei schon erkennbar krank. Wir haben alle ein Selbstbewusstsein, was unanständig ist.
Stark, ja.
Und wir sind alle vier immer beim gleichen Arbeitgeber gewesen. Also das haben wir irgendwann mal so beim Weihnachten, ne, wenn man so Weihnachten zusammensitzt, sagt, oh, also wenn man ja jetzt Familienaufstellung macht, das hat irgendwas zu bedeuten. Warum bin ich beim gleichen Arbeitgeber? Also ich kann nur sagen, Wolfing Gesser ist einfach eine geile Firma. Ne? Ist ja jetzt nicht mehr ganz unabhängig. Also ich bin mal sehr gespannt, wie jetzt nach dem Verkauf an Scout, was ein betriebswirtschaftlicher natürlich Erfolg ist, nach 40 Jahren eine Company zu dieser Größenordnung und auch zu diesem Ansehen zu bringen. Und und das findet die in ein anderes auch wert. Ist ja ökonomisch gesehen alles fein. Wie gesagt, ich kam ja rein, ich war ja der dritte Mitarbeiter bei Hartmut Wohlwien, also es gab noch eine Kollegin, Gerti, also hier ist nicht der direkt, aber wir hatten eine Weihnachtsfeier zu dritt, ne? Also das muss man sich mal vorstellen. Und dann haben wir jetzt so eine schöne Company.
Ja.
Das ist einfach super.
Seid auch über 100 Mitarbeiter dann zuletzt gewesen, oder?
Um die 100, also im Moment glaube ich 95 oder so. Und ich kenne ja dann, es gab auch immer Leute, also auch immer noch Freunde, die waren mal drin, sie waren mal wieder draußen. Ich kenne die ja alle noch, die mal auch Kolleginnen und Kollegen waren. Und je länger du das machst, umso eher siehst du halt, wie sehen denn eigentlich andere auf dich. Dieses Thema, ein mittelständisches Unternehmen zu sein, was wirklich unabhängig war, muss man jetzt sagen, das war fantastisch. Ne? Also ich habe tatsächlich auch die ganzen Leute gesehen, die sich dann selbstständig machen, alleine strampeln. 3 Jahre lang gucken müssen, bin ich nach 3 Jahren da, wo ich sein wollte. Die Hälfte schafft es, die andere Hälfte schafft es nicht. Und dann die Konzernleute. Also ich könnte nicht in einem Konzern arbeiten. Ne? Never ever. Deswegen war das die einzige Möglichkeit. Also es war ein bisschen, das ist jetzt kokett gesagt, auch ein bisschen, es gab für mich eigentlich keine Alternative mehr. Ne? Also,
verrückt, ja. Ich sehe mich da. Ja, es ist wirklich, weißt du, wenn ich manchmal da sitze und denke so, komm, haust mal, wie gesagt, nach 17 Jahren Aufwand und Geo ab. Ich glaube, jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter in der HR von den Instituten, wo ich mich dann bewerben würde, die würden sich totlachen, weil ich halt eine halbe Seite abgebe oder was. Mhm. Ich habe ja nichts gemacht in meinem Leben.
Genau,
in Anführungszeichen, so sieht es jedenfalls aus. Ne? Mhm. Das ist natürlich komplett falsch. Habt ihr euch da auch schon mal drüber unterhalten, ihr als Geschwister? So, was würdet denn ihr in euren Lebenslauf schreiben? Wie würdet ihr denn aussehen, wenn ihr euch mal... Ich habe da wirklich... Mach mir da Gedanken drum.
Ja, jetzt kommen wir wieder zu diesem Matt Award. Ne? Also man sammelt ja heutzutage seine Zertifikate und Fortbildungen und so. Ich war ja lange Zeit auch Personalvorstand bei Wulfingeser. Mhm. Ne? Wir haben immer die Leute eingestellt, die jetzt nicht die Super-Zertifikate hatten, sondern die, ich sag mal, eine Bewerbung abgeben konnten, die eine gewisse Farbe hatte, wo mal nicht als Hobby Freunde zum Essen einladen, lesen und reisen stand, ne? Oder die wirklich auch in der Lage waren, ich sag mal, eine gewisse Ironie in ihren Lebenslauf reinzubauen. Das habe ich geliebt. Mhm. Ne? An dieser Stelle, ich hoffe, dass ich jetzt Sven Carstensen, unseren CEO, auch in der neuen Struktur jetzt nicht in die Pfanne haue. Der war ja mal Leichtmatrose, ne? Und unsere damalige Assistentin hat gesagt, den musst du auf alle Fälle einladen. Ich möchte gerne mal einen Leichtmatrosen sehen, ja. Ne? Das sind die Geschichten, die am Ende dazu führen, dass ein Sven Carstensen als mein Nachfolger CEO von Wulfingeser ist.
Ja, Hammer, ne? Oder?
Genau.
Ja, ich hab mich zum Beispiel bei Ungeo, ich musste mich auch nicht bewerben, da war schon vorher ein bisschen was. Mhm. Ich habe mich trotzdem mal hier und da noch beworben für eine Ausbildung damals. Mhm. Und unter anderem, also es hätte jetzt Ungeo werden können oder Bademeister. Das hatte ich mit Anastasia schon besprochen, das sind die zwei Möglichkeiten gewesen. Das ist aber auch, da habe ich natürlich auch komplett unterschiedliche Bewerbungsschreiben gemacht. Bei Ungeo halt wirklich... Ja. Einfach nur, weil es war schon klar irgendwie, dass das klappt. Aber als Bademeister muss ich mich richtig nochmal ins Zeug legen. Ne? Und stark. Ja. Also ich finde das ja auch, ich habe neulich eine Bewerbung gekriegt, anschreiben, sehr geehrter Herr Hess, QR-Code. Und dann Lebenslauf, QR-Code. Ich wollte schon, war kurz davor, das wegzuschmeißen und habe es mir mal angeguckt. Dann bin ich draufgegangen, da hat er halt ein Video für mich aufgenommen und seine... sein Anliegen vorgebracht, warum man sich bei Ungeo bewerben will und sowas. Ja. Total cool.
Ja.
Total cool.
An dieser Stelle, man muss aber auch ein bisschen für sich Werbung machen.
Ja.
Ne? Man darf nicht nur, ja, wir sind, Ron und ich, du, wir sind echt cool Dudes, oder?
Weil, ich gehe davon,
weil unser Selbstbewusstsein ist nicht zu schlagen.
Ja.
Aber ne, an dieser Stelle, also ein bisschen nett sein und verständlich sein. Also ich habe gerade... Ich bin ja jetzt in meiner Altersweisheit, also für viele Berufsfreunde, auch andere Freunde, ich bin gerne Papa. Ne? Ich bin der Coach, der sagt, überleg doch nochmal. Ne? Da kommt dieses berühmte Sender-Empfänger-Thema, ne? Also was wir alle auch mal gelernt haben. Das, was du sagst, sendest du für dein eigenes Ego und musst aber auch beim Empfänger gucken, wie kriegt der das eigentlich, in welchen Hals kriegt der das eigentlich? Und deswegen sage ich bei deinem QR-Code, dieser Bewerber hätte ja mal reinschauen können, lieber Ron Hess, ich habe mir gedacht, ich nehme mal was ganz Persönliches auf, das ist jetzt hier im QR-Code. Ne? Mhm. Also da würde ich allen jungen Menschen raten, denkt nicht nur in eurer Blase, seid in der Kommunikation adaptiv und überlegt euch, wen ihr das eigentlich, also wie ihr das demjenigen schickt. Ne?
Bei mir kam das an, definitiv, aber du hast schon recht, ich hatte zwei Absprungpunkte. Einmal QR-Code, hatte ich Bock drauf, da jetzt hier mein Handy davor zu halten, Jelu. Und dann zweitens, auch anhand des Video-Cutouts, sag ich mal, wo du noch nicht auf Play drückst, wusste ich jetzt nicht, dass es wirklich personalisiert war.
Ja, genau,
auch da wäre wieder, so, na gut, das ist ein Video für jedermann. Mhm. Ich habe es halt mal gemacht, um es mal zu sehen, und es war direkt für mich.
Mhm, ja.
Und das war wirklich cool. Ja? Auch für Ausbildung.
Definitiv, genau.
Und das ist, aber er hätte mich da jetzt, stimmt, wohl war, schon zweimal verlieren können. Du sagst es ja, du willst jetzt, hättest, ganz kurz, jetzt bist du ja auch oft Mentor so ein bisschen und du wirst ja auch ganz oft gefragt und hast ja selber schon gesagt, Immobilienweise und auch wenig, bist auch letztes Jahr Kopf des Jahres geworden, ja, vom Immobilienmanager.
Das zählt übrigens so gut wie gar nicht, aber muss man mitmachen. Ne?
Ja, also ich wäre jetzt nicht traurig, wenn ich das mal in 20 Jahren erreichen würde, ja.
Ja,
Sag bitte mal deine Gedanken dazu.
Cool ist, Preise abzulehnen. dann bist du richtig cool. Ne?
Okay.
Ja. Das ist aber ein Schlag ins Gesicht für diejenigen, die dir den Preis geben wollen.
Ne? Ja.
An dieser Stelle war ich wirklich hin und her gerissen. Ich habe mir dann ja extra meine Lackschuhe gekauft und so weiter, habe brav alles mitgemacht und Danke gesagt. Es lag vor allem an der Jury. Ich hatte ja gerade Berufsfreunde gesagt, wenn du lange in einer Branche bist, dann hast du wirklich lauter Freunde. Und es waren zufälligerweise lauter Freunde in dieser Jury. Und ich sage, ja, Kinders, guck mal, ja, wenn ihr diejenigen seid, dann weiß ich auch, woher das kommt. Ne?
Ja. Es kann jetzt auch im falschen Hals geraten, aber so ist es tatsächlich nicht. Es geht da alles recht fair und abstimmungstechnisch
ab. Und auch Branche ist so. Das ist bei den Pharmazeuten so, das ist bei den Marketing-Heinis so und so weiter. Aber um Immobilienkopf des Jahres eigentlich zu sein, sorry, da komme ich wieder zu, schaffst du es, soziale Ungerechtigkeit oder Ungleichheit irgendwie zu managen? Schaffst du es, mit Gebäudebestand pfleglich umzugehen? Also das tun, deswegen nennen wir ja unseren Podcast eigentlich auch Hausmeister. Es gibt so viele Hausmeister, die viel eher verdient hätten, Immobilienkopf des Jahres gewesen zu sein, als ich sag mal, Clown unter der Zirkuskuppel.
Ne? Ja, das seid ihr auch zu Ehr gereicht. Also ja, du hast recht. Und das wäre eigentlich mal wirklich ein total geiler Gag, wenn, keine Ahnung, der Chef von der Facility Management Truppe der Vonovia den Preis einfach mal kriegt. Keiner kennt den Namen.
Genau.
Schlimmstenfalls, ja. Oder irgend so ein Teamleiter, der, keine Ahnung, für die, keine Ahnung.
Ganz kurz, weil das gerade aktuell ist. Gestern fahre ich hier über den Berliner Ring und sehe ein Haus, da steht Erfurter Obdach GmbH dran. Ne? Sag ich, was ist denn das? Ne? Mhm. Also ist das wirklich jetzt eine Erfurter GmbH, die sich um an verschiedenen Stellen um Obdachlose kümmert? Nein, es ist nur in Berlin, in diesem Haus Innsbrucker Platz. Mhm. Die verteilen in Wohnplätze, Schlafplätze an Obdachlose. So, dann gucke ich natürlich sofort, wer ist denn eigentlich der Geschäftsführer? Mhm. Ne? Ist ein türkisch, iranischer Name. Sag ich, oh, das will ich kennenlernen. Mhm. Ne? Ich vermute mal fast wieder auch so ein bisschen, ist auch eine gute Geschäftsidee. Da geht wahrscheinlich relativ viel Sozialunterstützung in so eine Company rein. Mhm. Da gehe ich auf alle Fälle hin und gucke, wie funktioniert denn das eigentlich? Mhm. Da hat einer eine ganz, wir würden sagen, Betreiberimmobilie.
Sagt
unsere Branche dazu.
Ja.
Also sage ich aber, da kommt es natürlich, da ist eine Immobilie, die irgendwo eine Rolle in unserer Gesellschaft spielt und eine wichtige Rolle. Mhm. Und das muss uns auch immer wieder klar sein, dass diese sogenannte Immobilienwirtschaft, also diese institutionelle CIA, WFW, ULI, was auch immer, das ist eine Elitenblase. Ne?
Dankeschön.
Und es ist 80% unseres Volksvermögens sind die Immobilien. Ne?
Ja.
Jeder geht mit Immobilien um. Das ist das Faszinierende daran. Ne?
Ja, aber danke, dass du das auch mit der Elitenblase gesagt hast. Das kommt mir auch manchmal so vor. Und deswegen der Podcast. Ich will auch die Leute ansprechen, die vielleicht jetzt eher ökologisch zukünftig denken. Mhm. Die sollen aber wissen, dass es auch in der Immobilienwirtschaft geht, dass es nicht nur ökonomisch ist.
Ja, klar.
Dass hier mehr geht und wir genau solche Leute brauchen, die sich halt nicht, keine Ahnung, elitär immer nur ins Debt-Financing stürzen oder sowas, ja, sondern die was bewegen wollen, die gucken wollen. Und jetzt sage ich dir auch mal eins, und wenn jetzt die Jury, das sind nun mal ein Haufen Köpfe, die sind auch mal aus der elitären Blase gekommen, vielleicht auch nicht, vielleicht haben sich auch irgendwie andersweitig da rein integriert, aber wenn sich 12, 13, 14, 15 Köpfe in der Jury relativ einstimmig für dich entscheiden, dann hat das schon eine Aussage gehabt.
Ich habe es ja auch dann dankend angenommen und habe mich auch wirklich gefreut, weil es ist ja auch ein schöner Anlass, ein schöner Award. Aber du und ich sind, Andy nennt das Showpony. Hm. Wie viel Showanteil ist eigentlich legitim? Ne? Also das ist so, also es gibt so viele Leute, die nicht reden, sondern machen, sagen. Da ist ja auch viel dran. Wir machen auch alle was, muss man ja auch sagen. Also die Frage, wir nutzen ja mit Kommunikation eine gewisse Hebelwirkung.
Genau.
Also hoffen,
wir schaffen auch diese Hebelwirkung.
Genau. Und ich hoffe auch durch unser Gespräch heute, tut's uns nach, habt was in der Birne, habt Freude am Leben und tut das, was ihr glaubt, tun zu können. Und los. Ne?
Und hier in der Immobilienwirtschaft, ich muss nochmal sagen, es gibt Schattenseiten, das sage ich aber immer, aber hier gibt es so viele Punkte, wo man anfassen kann.
Ja.
Und Und das ist nicht nur das Haus an sich, da geht es wirklich auch um die Zukunft, da geht es um soziale Belange, um sozialen Wohnungsbau. Da kann man auch als Landschaftsgärtner reinkommen und da einfach die Biodiversität stärken in irgendeiner Form. Man muss bloß mit Ideen hier reinkommen und man kann hier ganz viel transformieren tatsächlich. Passiert bloß nicht, weil wir alle in unserem eigenen kleinen Schleim da und liegen gerade.
Ich breche auch bei meinen Freunden, die dann auch, wenn ich Leute kennenlerne, ich muss ja immer sagen, was bist du denn eigentlich? Ich sage dann immer, ich bin Stadtforscher. Ne? Ich gucke mir Städte an, was passiert mit denen und wo kann ich eben mit Immobilieninvestitionen, wo renne ich ins Verderben und wo ist eine gewisse Chance? Das ist ja der Analystenjob. Dann sage ich aber auch, und dann gucken die mich an und sagen, Stadtforscher habe ich ja noch nie gehört. Ne? Also das verunsichert die Leute. Die wollen ja Arzt, Bäcker oder Unternehmensberater hören. Und dann sage ich, ja, das tue ich für die Immobilienbranche. Aha! Ne? Damit kann jeder was anfangen. Ich habe irgendwo auch mal hier, ich war eine Weile lang auch in den, Governance-Geschichte? CGI, genau. Corporate Initiative, Corporate Governance in der Immobilienwirtschaft. Genau. Da habe ich mal gesagt, wenn ich bei euch arbeite, müssen wir an einer Sache arbeiten. Immobilie heißt Gier. Ne? Mhm. Dieses Gier-Gen, das sieht man ja auch gerade, das kümmert überhaupt keinen in der Gesellschaft, dass die Projektentwicklungsunternehmen gerade alle Insolvenz anmelden, Leute entlassen müssen, Leute teilweise furchtbare ökonomische Strukturen haben. Ja, denen geschieht's ja recht. Ne? Das liegt an diesem Gier-Gen, wo ich sage, daran müsst ihr arbeiten, und zwar aus der Branche selbst heraus. Ihr müsst Checks and Balances einführen, wo alle sagen, so funktioniert das Geschäft. Ich kenne das aus den Planungsämtern hier in deutschen Städten. Wir sagen ja immer, ein Investor ist doch etwas Gutes, dann passiert doch etwas. Da investiert jemand in eine Region. Das Problem ist, ein Investor will das aber in seiner autokratischen Struktur machen. Und das kann man den Investoren, diesen Zahn kann man ihnen immer nicht ziehen, dass man sagt, wenn du investierst im Einvernehmen mit der Verwaltung, mit der Politik, mit Bürgern, was eben dieser furchtbare lange Weg ist, dann ist ja alles gut. Wenn du aber als Investor einfach sagst, hier habt ihr mein Geld und seid glücklich, dann mögen das die Leute einfach nicht. Ja. Ne? Ganz einfach. So, um da rauszukommen, und da würde ich sagen, sind aber sehr, sehr viele, also diese ganzen Verbände, WFW, auch selbst der hier der VD, wie heißt der VDM, der
Mitteldeutsche.
Ja, also die ganzen Makler und
IVD,
ja, genau. Ja. Für den IVD breche ich auch immer eine Lanze, obwohl das tatsächlich dann die gegelten und etwas andersartigen Menschen sind. Ich sage aber, die machen aber verdammt nochmal genau den Job, den wir in der Gesellschaft auch brauchen. Also achtet mal darauf, wie sie das machen.
So ist es.
Also ja. Nochmal ganz, also um den Gedankengang zu Ende zu führen. Am Ende kann ich jedem sagen, in dieser Branche zu arbeiten, ist super. Also ich sehe meine Arztfreunde, ich sehe meine Jurafreunde, ich sehe meine Finance-Freunde und sage, da gibt es so viel fantastischere Aufgaben oder interessantere Aufgaben in der Immobilienwirtschaft. Die Buntheit, die ist einfach fantastisch. Ne?
Ja, und das ist ja eins der drei Sachen. Oma hat immer gesagt, mach was mit Essen, essen müssen sie, mach was mit Sterben, sterben müssen sie und mach was mit Wohnen.
Ja, genau.
Ja, und das habe ich gemacht. Und warst du jetzt ein Researcher? Warst du jetzt ein Ökonom? Was warst du denn? Was wäre jetzt deine, außer jetzt Gesellschafter oder Vorstand oder irgendwas, wäre denn deine Bezeichnung gewesen?
Also ich habe immer bei William Gieser bei allen Journalistinnen und Journalisten gesagt, wir sind ein Analysehaus, weil die auch immer Research geschrieben haben. Research ist das Problem in der Immobilienwirtschaft. Das kommt noch hinter Marketing. Ne? Das ist dafür da, die Tür mal aufzuhauen, reinzulaufen. Ich brauche mal 5 PowerPoint-Charts, weil ich habe ja gerade in der Geschäftsführung ein Problem. Die Researcher verletzt das ungemein, weil sie sagen, ich möchte ja eigentlich der Hofnarr sein. Ne? Ich möchte andauernd auf dem Schoß des CEOs sitzen und ihm immer wieder einflüstern, das, was du denkst, ist falsch. Ne? Mach es anders. Ne? Ist aber ja nicht so. Ne? Also deswegen habe ich immer gesagt, Wulfing Geser, die große Wulfing Geser ist kein Researcher, sondern ein Analysehaus. Ne?
Und da ist jetzt zum Beispiel, ich würde das nicht unterschreiben mit dem Analysten kommen noch nach Marketing. Jetzt bin ich ja, haben wir ja das Marketing lange auch geleitet, ja, und auch im Vertrieb und ich finde Analysten
ja, das so ist, wichtig. Das ist aber unsere Freude und das habe ich natürlich dann, das ist ja OnGeo und Wolfgang Gieser unterscheidet eins, ihr habt die Bankdaten und jetzt mir fällt der Name nicht ein, Carsten aus Hannover, also auch ein Urgestein in der Bewerterszene und der Sachverständigenszene.
Schröder.
Ja, Carsten Schröder, genau. Der hat ja so ein ganz tolles Lächeln, also der ist ein super kluger Kopf.
Ehemalige NordLB.
NordLB, genau, richtig. Ja. Ne? Der kommt ja an und sagt, eigentlich sind wir nur zusammen stark. Ne? Ihr habt, also wir sind mit unseren Bankdaten, die sind, würde ich auch sagen, ultra cool. Ne? Aber wir haben einen Zirkelschluss, der gefährlich sein könnte. Ja. Ne? Und deswegen brauchen wir euch, Wolfgang Gesers, die über was auch immer für Kanäle mal den ein oder anderen hier Share-Deal auch noch immer reinbringen. Ne? Warum sind denn Sondersituationen, wie sie eigentlich sind? Mhm. Ne? Das hätten wir schon auch ganz gern. Ne? Und da gebe ich dir recht, da gucken wir uns in die Augen, also hier für unsere Hörer. Also wir strahlen, weil wir sagen, zu wissen, wie die Dinge gehen und warum bestimmte Dinge so funktionieren, wie sie funktionieren, ist natürlich ein Asset heutzutage, was einfach also nicht zu schlagen ist.
Nein, ne? das ist Information ist immer noch das höchste Gut, so ist es. Und die auch richtig lesen zu können und zu verarbeiten können. Ja. So, jetzt hast du ja gesagt, 35, 36 Jahre Wolfgang Gieser, so heftig. Mal gucken, ob ich da hinkomme. Erstmal gesundheitlich. Und damit, mein Chef hat mir mal zum Geburtstag, der hat mir sehr selten was zum Geburtstag geschenkt, also mein Alter, der Klaus Wiegel, ne? Der hat mir mal eine Tasse geschenkt, wo drauf stand, dich muss man sich nervlich erstmal leisten können. Mal gucken, wie lange ich noch bei irgendwie aushalte. Also, bevor ich rausgekachelt werde. Das war ganz gut. Ach, eine Anekdote, tut mir leid, weil wir es gerade hatten mit dem Pisco Sauer. Ich hatte es dir vorhin schon mal erzählt. Für die Zuhörer, Pisco Sauer, das werden viele von euch nicht gehört haben, noch nie gehört haben. Es ist nochmal unglaublich lecker. Meiner ist auch schon alle, sind wir mal ganz ehrlich. Und ich war, das habe ich Andreas von erzählt, ich war früher mal in einer Rap-Band tatsächlich. Ich habe gerappt, ich war ein Rapper. Ja? Und die hießen Daily Champs.
Gibt es eigentlich ostdeutsche Männer, die nicht in irgendeiner Band gespielt haben? Das ist schon, also das fasziniert mich an ostdeutschen Männern. Es gibt vielleicht, wenn ich genau drüber nachdenke, den einen oder anderen, aber alle anderen haben in der Band gespielt.
Wir haben eine tolle Musikkultur tatsächlich. Ja. Also ich kann jetzt viel aber von Erfurt sprechen, klar, logisch, aber da ist schon auch beim Bundeswischen Song Contest, was damals hier von Stefan Raab war und sowas, da waren Freunde von mir natürlich dabei, Dürer hießen, die also kann man sich heute nochmal anhören, sehr, sehr gut.
Ah, wie nett, genau.
Und dadurch, dass ich halt bin nie in dieses Instrumentenschiene reingekommen, komischerweise. Klar, immer Arschgeige, aber nie irgendwie was ordentliches, Saxophon oder so.
Ich musste, um kein Wurm zu sein, Klavier spielen. Ja, aber, also Klavier spielen, das war auch ein bisschen wurmig gegenüber Rap. Ne? Also erzähl mal deinen Rap.
Genau, okay, mein Rap, richtig. Und wir haben immer so ein bisschen Conscious Rap gemacht. Das heißt hier ohne die Eltern beleidigenden bösen Wörter und sowas. Also eher so, war ja auch damals so die Zeit, für die, die es noch kennen, Curse und sowas haben da begonnen und Tony L und wie sie alle heißen. Und da hat mein Kollege, also mein Rap-Kollege, der heute immer noch übrigens mein Trauzeuge ist, war jetzt letztes Jahr, der hat ein Skit geschrieben und da ging es darum, dass meine Frau zu sich nach Hause einlädt, gell? Und was da so alles schief gehen kann. Und da hat der Text geht ungefähr so. Und da fragte ich sie halt, was sie zu trinken wollte. Mai Tai, ein Pisco Sauer wäre noch krasser. Ich wusste nicht, was es ist und brachte ihr ein Glas Wasser. Das ist so die kleine Zeile. Und deswegen, da habe ich schon über Pisco Sauer gerappt und habe aber noch nicht mal gewusst, was es ist. Ja? Krass. Ich muss mal meinen Kumpel fragen, mein bester Freund, den muss ich mal echt fragen. Und mein anderer bester Freund, der auch heute noch mein bester Freund ist, der war DJ halt, ja. Das war dann unser Instrument, was wir hatten. Mhm, mh. Ja, mit richtig Platten und so, also richtig mit Platten noch. Nicht ja elektrisch MP3 gab es ja damals alles noch nicht. Also, wie gesagt, ihr werdet es nirgendwo finden. Wir haben dafür gesorgt, dass alles weg ist, deswegen Pech gehabt. Aber
krass ist auch ein guter Punkt. Ich habe mit meinem 14-jährigen Neffen letztens in der S-Bahn gesessen und der hat mir Warhammer erklärt, ne? Ne, also ich sehe an dem Wort krass, dass du dann doch ein bisschen jünger bist als ich. Ne?
Ja.
Krass haben wir nicht gesagt.
Nee. Was habt ihr gesagt? Dufte.
Ja, Knorke. Komm, jetzt quäl mich nicht. Vielleicht haben wir sogar ey geil gesagt oder so, aber ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht mehr, was
wir da machen.
Das
ist der Boomer-Cringe, der hier gerade passiert. Genau. Andreas, wir kommen jetzt Richtung Ende tatsächlich schon. Okay. Ja, wir sind schon bei einer Stunde tatsächlich. Aber weil du jetzt gerade krass sagst, zwei Sachen noch, zwei kleine kurze Sachen noch. Was ist
deine krasseste Geschichte?
Wie gesagt, 35 Jahre Bulbingesa. Du kommst aber sehr viel durch die Welt. Du lernst einen Haufen Leute kennen, hast einen Haufen Berufsfreunde, Arbeitsfreunde. Mhm. Und erzähl mal, ja, dir muss also, doch mal irgendwas passiert sein, wo du sagst, das war, glaube ich, das Krasseste in meiner Karriere.
Ganz, ganz schwierig. Also wirklich tatsächlich schwierige Frage, weil ich jetzt gerade die letzte Stunde voll gesagt habe, let it flow, guckt, was passiert, lasst euch nicht aus der Bahn werfen, macht das, was ihr könnt, macht das, was euch gefällt. Ne? Also deswegen ist krass schwierig. Wir haben ganz am Anfang mal über Gesundheit gesprochen, also diejenigen, die mein Gesicht kennen, viele fragen gar nicht. Ne? Das ist vor 30 Jahren, hatte ich Krebs, musste das halbe Gesicht rausgemacht werden. Krass fand ich wirklich Hartmut Wulwin in der Zeit. Was machst du, wenn du so furchtbar krank bist oder furchtbare Dinge gerade mit dir passieren? Ich hatte damals natürlich gesagt, boah, Krebs mit 30, also ich fange jetzt erstmal an, mir zu überlegen, wie sieht denn dann mein Leben aus, und hatte dann tatsächlich auch 6 Wochen, glaube ich, freigestellt, hat dann aber relativ schnell gesagt, ach, du einfach weitermachen. Ne? Mhm. Und Hartmut Wulwin, cooler Hund, ja, mach weiter. Ne? Ich hatte noch so eine Magensonde, ne? Also wenn du dann hier diese Wacke eingenäht bekommen hast, dann musst du ja künstlich ernährt werden. Also ich musste irgendwie ein halbes Jahr lang mir so eine Spritze, eben durch so einen Plastikschlauch reinspritzen. In dieser Zeit habe ich weitergearbeitet und irgendwann sagt er, ja, wir haben da so ein Apartment-Hotel in Sylt jetzt als Auftrag. Möchtest du mit deiner Frau nicht einfach den Auftrag machen und dann macht ihr euch ein paar schöne Tage in Sylt? Ne? Da sage ich, das ist schon krass, wenn du Unterstützung bekommst. Ne? Wenn du einfach schwierige Lebensmomente hast und du findest links und rechts diejenigen, die dich da begleiten. Ne? Das ist schon, das ist das eine krasse.
Ja, das ist auf zwei Seiten krass. Einmal, dass er natürlich dir da alle Freiheiten gibt, dich da zu kurieren, aber dass er auch sagt, wenn du hier sitzen willst und arbeiten willst, bitteschön, werde ich dich nicht von abhalten. Gibt es ja auch genug, die sagen,
Kundenkontakt, alles, was da war und so weiter. Ja. Ne? Also ganz lässig, ja, mach weiter.
Stark.
Ne? Also wirklich, das also ganz, ganz wichtig für meinen Werdegang, tatsächlich unter seiner Obhut quasi. Ne? Also es war die Kultur und so, wie das halt lief. Beruflich krass. Manchmal sind wir ja sowohl on Geo als auch auf Wulwingesa im Auge des Hurricane. Ne? So, dann gab es mal nach der Wende einen Bob Campo. Der hat halb Toronto gebaut. Und da gab es ja nach der Wende dann diese ganzen Glücksritter, die hier alle durch die Gegend. Der ist wirklich ohne Witz, der ist andauernd, der kam immer nach Deutschland und hat dann erstmal einen Helikopter gemietet und ist immer über Berlin mit dem Helikopter geflogen und hat sich dann überlegt, wie er jetzt investiert. Ne? Sondern also hat er irgendwo, also weit hinter Kleinmachnow, ne? Also wirklich, wo sich Hund, Fuchs und Hase gute Nacht sagen, sagt er, da baue ich jetzt das neue Berlin. Ne? Genau das. Und wir, Wulwingesa, kleiner Andreas, neu in Berlin, you're my advisor. Ne? Also der war über 70, ich war Mitte 30 oder so. Ne? Und den habe ich immer brav geschrieben. Und er hatte Gelder von der West-LW. Wir wissen alle, wie das geendet ist. Er hatte Gelder von der West-LW. Und ich habe dann immer geschrieben, ich glaube an die Geschichte nicht. Das funktioniert anders. Das geht nicht so wie in Toronto. Ne? Ganz brav, ganz bildungsbürgerlich hingeschrieben und so. Und das ging dann über Jahre und dann ein halbes Jahr mal so. Und irgendwann musste ich ins Four Seasons Hotel am Gendarmenmarkt kommen. Ja, er rief dann immer an, Andreas, komm. Ne? Okay, ich komme. Ne?
Kurzer Trat, okay.
Steht dann auf diesem amerikanischen flauschigen Teppich, den er so hat. Und man merkt ihm seine Emotion an. Und sagt, Andreas, when this is right, what you write, I'm bankrupt. Und 3 Tage später war es. Und dann war ich auch da und habe gesagt, aber ich finde es doch nicht schuld. Ne?
Ja. Hast du dir
Ja, das war so.
Schuldgefühle.
Guck mal, also da ist ein milliardenschwerer amerikanischer Investor, steht da vor dir. Du Greenhorn. Man macht da so seine Karten und schreibt Einzugsradien und so sagt, das rechnet, das geht nicht. Ne?
Du warst ja jetzt aber kein keine Ahnung, langhaariger Hippie damals.
Nein,
der
nicht
gedacht hat,
also ich hatte früher so gemusterte Krawatten, ne? Das war echt peinlich. da habe ich mich noch ein bisschen mehr angepasst und so weiter. Ne? Das war immerhin Bob Campo. Und die West-LW, ne? Das ist dann wirklich David gegen Goliath. Ne? Also, und weil wir gerade sagten, Information ist alles. Ne? Mhm. Ja, ich hatte die Information und er nicht. Ne? Er hat sich irgendwas vorgemacht. Und wie gehst du mit diesen Leuten in der Branche um? Also sowohl menschlich, der war nett, der nahm mich ja ernst.
Mhm. Ne? Ja, cool. Ja,
das ist cool. Und das war schon eine krasse Situation. Mhm. Ne?
Aber ihr habt ihn dann erst quasi advised, als er seine Entschlüsse schon gefasst hatte oder was, ja?
Nee, von vornherein. Also das fing an und wir haben gesagt, ja, sei vorsichtig und eigentlich nicht. Und er wollte dann immer wissen, wie viel zahlen die in München in Grunwald? Grünwald heißt das genau. Und wie viel zahlen die in Ottensen oder so? Also da sind die Villen in den deutschen Städten und so viel zahlen die dann auch, wie gesagt,
hinter
Potsdam, auch kurz vor Wedels-Heilstätten oder so. Ne? Also sagen, nein.
Ja.
Ne?
Ja.
Und da beim Nein zu bleiben, aber diese Situation dann auch menschlich auszuhalten, also da ging mir echt die Düse.
Das glaube ich. Ja, da hätte ich auch nicht drin stecken wollen.
Ja.
Am Ende tut es ja wahrscheinlich auch noch wirklich leid. Gell?
Ja.
Wenn der so ein netter Kerl an sich ist, ja, und kein verschrobener Milliardär, blöd gesagt.
Ja, genau.
Na, das ist. Aber sowas bist du daran gewachsen. Hat dich anscheinend nicht verunsichert, bist du noch ein paar Jährchen geblieben.
Und bist du dran gewachsen, Carpe Diem, genau. Mhm. Ja, klar, wachse ich an sowas. Also natürlich wächst eine Wulfingesa, muss man auch sagen, an Hunderten von solchen Situationen, egal wo in der Belegschaft. Also das ist ja, die Engmaschigkeit eines Netzgebildes, was dann auch wächst. Ne? Aber wichtig ist wirklich einfach nur zu sagen, auch wenn man dann irgendwann Vorstand ist, aber der Fisch stinkt immer vom Kopf. Du machst lauter Fehler. Ne? Mhm. Aber nochmal dieses, ich habe einfach als Mensch Freude daran zu sagen, das kann man aushalten und go. Ne? Also hör nicht auf, weiterzugehen. Ne?
Ja. Ich denke auch, dass es tut vielleicht ein bisschen weh, die ersten Tage und sowas. Aber das, ich finde auch, dass alles, was mir passiert ist, hat mich irgendwo stärker gemacht.
Ja.
Also alles Schlimme, was mir passiert ist. Und ich würde auch auf nichts davon verzichten, tatsächlich. Das sind alles Erfahrungen, die mich irgendwie auch dann, die haben dich ja irgendwie geprägt, ne?
Es war am Sonntag jemand, wo ich auch sagte, eine Freundin meiner Ex-Frau hat mal gesagt, wenn Andreas nicht diese komische Wacke hätte, dann sähe der ja aus wie alle anderen, ne? Und dann sagte ich das eben dieser Freundin von, also wirklich guten Freundin von mir, und sie sagte dann ganz nett, das gibt Tiefe, ne? Und da habe ich gedacht, das sieht man ja selber in sich nicht, ne? Aber ich habe natürlich auch so einen missionarischen Anspruch und sage, Kind, das ist egal, was ist, macht weiter, ne? Also die Freude einfach, die kannst du auch wahrscheinlich haben, ich habe tatsächlich eine Schwägerin im Rollstuhl, die macht das genauso. Wie du sagst, die Tiefschläge oder die Zweifel an dir selber, nimm sie. Aber nimm sie nicht zu ernst. Ne?
Genau.
Hab Freude an der Situation. Ne?
Richtig. Weiß auch, was du aushalten kannst. Also durch so ein paar Sachen habe ich halt so ein bisschen so posttraumatische Belastungsstörungsthemen. Ja? Silvester ist für mich ganz schrecklich zum Beispiel. Das weiß ich aber vorher. Ja? Weswegen ich mich da komplett anders drauf konzentrieren kann. Ja? Und deswegen umgebe ich mich da mit vielen Menschen, mit lauter Musik. Das weiß ich halt vorher. Aber wie gesagt, im täglichen, nee. Also es ist aber auch nicht so, dass man jetzt immer sagt, ach, ich weiß das Leben jetzt viel mehr zu schätzen, das finde ich Bullshit persönlich. Das vergisst du nach 3 Wochen wieder. Ich hatte ja auch meinen Hirntumor gehabt und sowas, wo du auch danach sagst, komm hier, das Leben wird jetzt genossen, ja, bis dann halt die ersten 2 Werkswochen wieder vorbei sind und du wieder im Alltag steckst. Das ist halt so einfach nicht, da war es nicht schlimm genug
wahrscheinlich.
Und
jetzt sind wir auch wieder von außen gesehen coole weiße Männer, die locker über tatsächliche reale Dinge sprechen. Das große Problem ist ja Depression, Einsamkeit, bin ich gut genug und so weiter. Ne?
Ja.
Man kann eigentlich immer nur alle umarmen, was du ja auch hervorragend tust und sagst, ich bin neben dir, go. Ja. Ne?
Du kannst, da fehlt es mir an Empathie, aber was ich, also ich, mir fehlt es an Empathie, aber was ich weiß ist, man kann sich nie in den anderen so rein, man kann nie wissen, was in einem Menschen vor sich geht. Das ist das, was ich mir immer, das reicht mir an Empathie in Anführungszeichen, dass ich halt da keine Grenzen überschreite oder lilalu, ja, weil ja, ich weiß ja nicht, wie es denen gerade geht. Wer weiß, was die Person gerade durchmacht oder durchgemacht hat oder für Erfahrungen gesammelt hat. Ja, siehst du, jetzt kann man schon, ich wusste, dass es mit dir immer irgendwie so ein bisschen philosophisch wird. Aber eins kann ich mir auf die Schultern klopfen, wir haben jetzt komplett die Zeit verbraucht, und ich habe dir ja nicht eine Minute gelassen, über die Schinkelsche Bauakademie zu sprechen.
Gut, das lassen wir auch im Moment alle, weil also das muss gar nicht
aber
sein.
Aber dein Abschluss, zum Abschluss hätte ich gerne nochmal eine Bitte an dich, dass du vielleicht nochmal ganz kurz an die Jugend, die sich jetzt mit dem Gedanken auseinandersetzt, vielleicht in die Immobilienwirtschaft zu gehen oder da vielleicht nochmal den Anstoß braucht. Oder hast du irgendwas an die zu sagen? Hast du vielleicht auch ein Zielpublikum, was du erreichen möchtest quasi?
Also ich möchte gerne die etwas stilleren erreichen. Die Lauten können das sowieso schon. Den Lauten sage ich, ihr macht es nicht allein, ihr macht es immer zusammen. Ne? Und den stilleren sage ich, überlegt nicht, was euch hindert, sondern überlegt die Punkte, an denen ihr euch sicher fühlt und baut die einfach aus. Ich hatte gestern Werkstattforum City West in Berlin, also wie soll Berlin in den nächsten 30 Jahren aussehen? Da ist dieser 365 Meter hohe Turm von Werner Sobeck, wird in Berlin gehasst. Hm. Ich sage, ja, wieso denn nicht? Ne? Also überlegt nochmal, was brauchen wir? Wir brauchen eine andere Energiestruktur, wir brauchen wirklich auch Räume, in denen wir uns nicht nur digital, sondern real treffen und so weiter. Denkt auch nur minutiös darüber nach, wie es aussehen könnte, und baut daran. Tut es einfach. Ja. Ne? Und guckt links und rechts, wo ihr Freunde findet, Freundinnen, die euch unterstützen. Das ist, man macht immer alles gemeinsam.
Ja. Und egal, was ihr für, also Amen, ja, was ihr für eigene Bedarfe habt, was ihr für Spezifika mitbringt, die euch vielleicht fernab der Immobilienwirtschaft erscheinen.
Super, genau.
Ja. Aber das kann uns nur helfen, unseren Horizont zu erweitern. Ja? Ganz einfache Energie, Energetik an sich. Ja? Wir haben jetzt, ihr habt jetzt neulich über PropTechs gesprochen bei euch auch im Hausmeister-Podcast. Und ich denke, der nächste Trend wird wirklich dazu gehen, dass es neben der ConTech und der PropTech wahrscheinlich auch eine Energy-Tech geben wird. Als eigene Sparte. Und dann hat es auf einmal mit uns gar nichts mehr zu tun, weil wir uns das aus der Hand nehmen lassen haben, in Anführungszeichen. Mhm. Aber es gibt, eigentlich ist für jeden hier was von, es gibt Bewertungspsychologen, ja, es gibt Mediatoren, es gibt in Architektur mit psychologischen Hintergrund. Allein für Psychologen hätte ich hier 5, 6 Möglichkeiten, in der Immobilienwirtschaft Fuß zu fassen. Das ist so verrückt.
Ja. Und Handwerker, gutes Handwerk, ach, I love it. Ja. Ne, genau, wenn du sagst hier Fleischer und Schweißer und so weiter. Ich gebe das auch, also ich gucke mir immer wieder deine Praktika an, ne? Macht's wie Ron. Also guckt in alle Unternehmen einfach rein. Ja. Guckt, wo ist es nett und wo greifen die Zahnräder? Los, go, ne? Raus. Richtig. Raus aus der Komfortzone.
Ne? Richtig. Das seht ihr. Schöner, wunderbarer Abschluss. Ich entlasse dich hiermit auch offiziell aus der Immobilienwirtschaft. Du hast ja lange genug hier im Dunkeln gesessen.
Ja, ich hoffe, dass das nicht dein letzter Fiskosauer für die letzten Wochen war.
Definitiv also,
nicht. Der ist lecker.
Also der ist wirklich fantastisch. Also wenn ihr das mal in ausgewählten Bars mal auf der Karte seht, traut euch das mal. Also ich gehe jetzt auf, also ich suche den jetzt wahrscheinlich sogar. Ja, also der ist wirklich super lecker. An Andreas kommt man jetzt nicht wirklich vorbei. Sein LinkedIn-Profil machen wir trotzdem mal in die Shownotes rein. Aber ich denke mal, die meisten Hörer und Hörerinnen werden ihn schon kennen. Jetzt vielleicht noch mal ein bisschen tiefer gehender als sonst. Was mir sehr viel Spaß gemacht hat, Andreas, wirklich. War eine schöne, schöne Runde.
Liegt auch an dir.
Ne? Ja, genau. Vielen Dank.
Passt.
Und wie gesagt, jetzt, hier, also egal, was bei den Hausmeistern passiert, hier haben wir zuerst erfahren, dass Andreas sich jetzt den Grünen angeschlossen hat.
Ja, genau. Mit allen Wenn und Abers.
Genau. Und ihr werdet ihn über Weg laufen. Traut euch ruhig, ihn anzusprechen. Das ist ein ganz, ganz toller Mensch. Und an alle da draußen, wenn ihr einen coolen Job habt in der Immobilienwirtschaft, den ihr gerne mal der breiten Masse vorstellen wollt. Ich habe jetzt gerade über Psychologie in der Innenarchitektur gesprochen oder sonstiges. Meldet euch einfach bei mir, da komme ich gerne mal vorbei oder lade euch direkt zu mir in die Immobilienwirtschaft ein. Ich wünsche euch einen wunderschönen Jahresstart. Andreas, willst du noch irgendwas sagen?
Hasta luego.
Hasta luego.